Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Hier in Deutschland ist es etwas kühler geworden, Gott sei Dank, oder zumindest in Berlin. Aber in Frankreich geht es noch fast so heiß her, wie es am Wochenende war. Zwei meisterschaftliche Viererpacks, ein semi-voller Newsblock. Oskar, wie hast du das Wochenende überstanden?
Ich sag mal so, ich war ja in der Reha, es waren 44 Grad, ja, 44 Grad, und dann ist auch noch die Klimaanlage ausgefallen. Dementsprechend, du kannst dir vorstellen, dass so Reha-Training bei 44 Grad, und dann hatten wir dann auch noch, ne, so eine große Fensterfront mit Blick auf den Ozean, wo dann volle Kanne die Sonne reingeschienen ist. Also es war super, es war mega, ja. Mega.
10 von 10 gerne wieder.
Ja, und das Verrückte ist, dass man halt auch erst zum Strand gehen konnte, so ab 11 Uhr, 10 Uhr. Also wir haben uns dann wirklich mit Leuten am Strand verabredet um 10, 11 Uhr zum Sonnenuntergang. Weil es die einzige Zeit war, wo man es überhaupt erträglich machen konnte. Weil mein Kumpel hatte auch einen Pool, aber selbst der Pool war halt bei 33 Grad. Also da denkst du auch, du sitzt irgendwie im Hotbath, im Whirlpool. Und selbst der Ozean war, glaube ich, bei 24 Grad. Das war auch für den Ozean ziemlich heiß ist. Also aber ich habe gehört, in Berlin war es nicht besser.
Es war nicht besser, nein. Berlin ist halt auch mal richtig drückend noch. Also es ist ja auch eine richtig drückende Hitze. Es war unschön. Also es waren nicht ganz 40 Grad, also nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Gut 39, was auch immer, ist jetzt nicht so viel besser, aber immerhin die 40 Grad zumindest bei uns nicht geknackt, zumindest nicht bei uns im Wohnzimmer geknackt. Und das war, glaube ich, das Wichtigste.
Darf ich fragen, was ihr hattet in den Räumen?
Also das Schlafzimmer war ein bisschen schlimmer, aber wir haben so ein mobiles Klimagerät für unser Wohnzimmer. Und es waren dann am Ende 28, 29 Grad oder so. Aber die Sonne ballert halt den ganzen Tag frontal. Also wir haben das, was unser Vermieter als Wintergarten verkauft. Das heißt aber einfach nur, dass er vor dem Balkon, also den unisolierten Balkon, eine schlecht gemachte Fensterfront gebaut hat. Türen zum Wohnzimmer weg. Und die Sonne scheint halt wirklich, ballert von 11 Uhr bis Sonnenuntergang halt wirklich in das Zimmer rein. Und das ist halt wirklich, also es heizt sich extrem auf. Und dass wir da zumindest nicht über die 30 oder nicht auf die 30 Grad gekommen sind, war schon ein großer Erfolg. Katzen haben sich, also es war so warm, dass unsere beiden Katzen, die sich sonst ständig kabbeln, im Angesicht des Hitzetodes doch nochmal zusammengerauft haben und sich nebeneinander unter den Tisch gelegt haben. Also es war schon grenzwertig.
Also die Hitze hatte auch was Gutes, meinst du?
Ja, schon. Also sie haben von uns natürlich irgendwie alles, also viel Wasser, Kühlpacks und alles, was irgendwie so möglich war, haben sie gekriegt. Aber ist natürlich irgendwie, ist schwierig. Wollen wir erst mit den Finalen anfangen? Oder wollen
ja,
wir erst
wollte ich auch gerade sagen, weil Hitze, Finale und der, ich meine, sag ich mal so, der Newsblock ist auch überschaubar, wobei es ein Aufregthema für mich gibt, dazu aber dann später mehr. Aber ich würde sagen, weil die Hitze wurde ja auch im Finale gebrochen, es war nicht nur spannend, es gab auch eine Unterbrechung, es gab Karten und ich sag mal so, nach dem Gewitter wurde es nur spannender, oder Marc? Willst du jemand die Zuhörer aufklären?
Top 14 Finale im Stade de France, angekündigt als Hitzeschlacht. Es war... Weil, also das Spiel wirkte zwischenzeitlich recht eindeutig, aber das war es eigentlich nicht. Um mal die Spannung direkt vorwegzunehmen, das Ergebnis habt ihr ja eigentlich wahrscheinlich auch schon alle gesehen. Toulouse hat 28-20 gegen Montpellier gewonnen. Das wird dem Spiel aber eigentlich nicht so ganz gerecht. Toulouse hatte so 20-25 richtig gute Minuten.
Die ersten 25 Minuten?
Ja. Und Montpellier haben eigentlich lange, also bestimmt 40, 50 Minuten, war Montpellier das Ich will nicht sagen das bessere Team, weil offensichtlich waren sie nicht das bessere Team, sonst hätten sie gewonnen, aber sie waren am Drücker. Sie haben das Spiel gemacht. Ob Toulouse das Spiel hat machen lassen, ist eine andere Frage. Aber sie haben das Spiel gemacht. Sie sind oft und lange und immer, lange nicht, aber immer wieder auf die 5-Meter-Linie von Toulouse rangekommen, haben es aber am Ende eben nicht konsequent geschafft, die eigenen Chancen zu nutzen. Ja, mit ein, zwei Aufregerthemen, wie dem, wie ich sag mal, zumindest strittigen, nicht gegebenen Strafversuch für den Hakler Iloese, irgendwas in die Richtung, australischer Hakler, der beim oder vorm Ablegen des Versuchs im Mahlfeld von Mathis Lebel geschubst wurde. Oder zumindest kann man die Bilder sehr stark so interpretieren. Also zumindest kann ich verstehen, dass man da einen Strafversuch fordert. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich
Ich habe die
fand die
Szene
Forderung
nicht,
nicht
ich habe
so
die Szene
unfair.
tatsächlich nicht vor mir. Ich habe das Spiel gesehen. Jetzt musst du mich mal aufklären.
Also es gab eine Szene, direkt nach dem ersten Versuch von Montpellier, gab es direkt danach, hatten sie einen weiteren Angriff. Und sie haben Break gemacht und es gab einen Grubber-Kick, der kurz vorm Mahlfeld aufgekommen ist. Und das war das Laufduell zwischen dem Hakler von Montpellier, Alouese, irgendwas in die Richtung. Es tut mir leid, da bin ich
Ich
gerade nicht gut
weiß, wie du
vorbereitet.
meinst.
Und
Ich weiß, wie
Mathis
du
Lebel.
meinst.
Und er geht zum Ball, will ihn ablegen und wird, während er quasi runtergeht, von Mathis Lebel geschubst oder zumindest hat Lebel beide Hände an ihm dran und schiebt. Jetzt muss man natürlich sagen, ein Hakler, der sich von einem Winger wegschubsen lässt, ist vielleicht auch kein besonders guter Hakler. Das kann man vielleicht auch zumindest in den Raum stellen. Aber es gab zumindest diese Forderung nach, oder in meinen Augen berechtigte Forderung nach einem Strafversuch, der natürlich zwei Versuche direkt hintereinander von Montpellier sicherlich noch mal eine andere Dynamik in das Spiel reingebracht hätte.
Ich meine, haben ja den ersten Versuch dann direkt nach der Halbzeit gelegt und jetzt habe ich hier mal auch recherchiert, was es mit dem zweiten Versuch auf sich hat. Bin gerade hier am Schauen. Ah, ich weiß, was du meinst. Also, ich habe ja die Szene nochmal vor mir. Ist ja sozusagen ein Duell. Ja, dabei fällt der Ball nach hinten. Dort ist dann ja Montpellier schneller am Ball, kickt den Ball nach vorne, spielt einen super Offload, der dann vom Hakler verarbeitet wird. Und den Ball sozusagen nicht ablegt, sondern der Ball wird eigentlich ins Aus gehauen. Das ist doch eher der Skandal, oder? Also, dass man dann sozusagen den Ball, jetzt weiß ich, was du meinst, dass er ihn sozusagen so ins Aus geschoben hat, dafür auch die gelbe Karte bekommen hat, aber keinen Strafversuch.
Genau. Die gelbe Karte finde ich vollkommen berechtigt. Ich denke, wie gesagt, schon, dass man diskutieren kann, dass es auch ein Strafversuch hätte sein sollen.
Verstehe ich, ja.
Und das hätte eine andere Dynamik in das Spiel nochmal reingebracht. Aber am Ende weiß ich auch nicht, ob das den Unterschied gemacht hätte. Toulouse haben ihre Chancen gnadenlos genutzt. Sie hatten, ja, wie gesagt, nicht viele davon, weil sie es auch nicht nötig hatten. Sie haben Montpellier machen lassen. Haben aber ihre Chancen halt gnadenlos genutzt. Ich meine, ich will nicht behaupten, dass dieser erste Versuch von Peter Movaca wirklich sinnbildlich für dieses Spiel war. Das glaube ich nicht. Das war natürlich einfach ein. Also, das hat Toulouse natürlich schon viel versucht, Montpellier gar nicht ihre Gassenstärke ausspielen zu lassen, sondern da wirklich so ein bisschen versucht, zumindest die Gassen zu vermeiden. Oder so zu spielen, dass eben da nicht diese Stärke ausspielen können, weil das hat man schon gemerkt, dass Montpellier da auch bei den Gassen, die normal gespielt wurden, immer wieder dazwischen gekommen ist. Aber ja, am Ende,
Ich muss aber auch im Generellen
ja,
sagen,
ist
dass
wirklich.
sich Montpellier mich echt überrascht hat, weil ich bin irgendwie mit der Idee ins Spiel gegangen. Montpellier zeigt heute wieder ein Anti-Rugby, kicken jeden Ball weg, versuchen irgendwo eine Gasse zu gewinnen in der Hälfte von Toulouse und dann daraus Profit zu schlagen, aber verfehlt. Also die haben ja wirklich tolles offensives Rugby gespielt, auch mit viel Risiko. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwie Montpellier hat so zu dem, was sie gegen Stade Français gezeigt haben, richtig? Nee, Rass. Ja, doch, Stade Français gezeigt haben, wirklich den Spielstil nochmal echt umgewandelt, aggressiver gespielt, aus der eigenen Hälfte attackiert. Also so all das, was man so gegen Toulouse vielleicht gar nicht erwarten würde. Vielleicht auch, weil man sich gedacht hat, Toulouse ist offensiv so stark, wir behalten den Ball lieber selber, anstatt den Toulouse zu geben.
Ja, gut möglich. Wie gesagt, Toulouse hat ja gezeigt, dass sie nicht viele Chancen und nicht viel Zeit am Ball brauchen. Ich finde es ein bisschen, bin wirklich zwiegespalten, weil auf der, also es ist ein verdienter Sieg. Es war nicht das Finale, das man sich erhofft hat. Es gab am Ende auch nochmal so 20 Minuten Unterbrechung wegen
Gewitter.
Unwetters und wegen Gewitters, was ja eine Sicherheit geht vor. Es hat aber für einen relativ komischen Finalabend gemacht irgendwie, weil, also für mich, es war zwei, dreimal für mich persönlich zumindest Achterbahn der Gefühle, dass ich da saß und dachte, okay, das Spiel ist durch und dann kam Montpellier doch nochmal zurück. Ich wollte eigentlich zur Halbzeit, dachte ich, wenn das jetzt nicht das Finale wäre, würde ich an dieser Stelle ausschalten. Aber gut, ist ein Finale, hab dann gesagt, nee, gucke ich und dann, dann ging es weiter und Mopi ist nochmal rangekommen und dann dachte ich, okay, jetzt seid es rum und dann kam die Gewitterunterbrechung. Dann dachte ich, es ist so spät, ich gehe jetzt ins Bett und habe dann auf Twitter gesehen, dass Montpellier nochmal einen Versuch gelegt hat und habe dann das Spiel doch nochmal aufgemacht.
Lagst du schon bettfertig
Es
da,
war
aber
eine.
hast du gedacht, das muss ich mit eigenen Augen sehen?
So ganz loslassen kann man dann ja doch nicht. Es war aber, also es war halt komisch. Auch die. Ich schätze den Versuch der LNR, das Finale ein bisschen größer zu machen und ein bisschen Show mit reinzubringen. Ich fand es im letzten Jahr mit dieser etwas ballettartigeren Show, fand ich jetzt nicht schlecht. Ich muss ganz offen sagen, dass mich diese Eröffnungsshow nicht abgeholt hat. Ich habe sie nicht verstanden.
Ich habe sie zum
Also
Glück auch
es
nicht
war ja
gesehen.
diesmal.
Ich fand, dass
Also
ich
es
nichts
war ja dieses
verpasst.
Mal eine. Naja, ich weiß es halt nicht. Ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen. Es ist anscheinend eine Choreografin, die auch mit Lady Gaga und anderen großen, also mit amerikanischen Popstars zusammengearbeitet hat, die so bekannt waren, dass sogar ich sie kannte. Was ja immer schon was heißt. Ich bin ja sonst normalerweise in der Death und Black Metal Szene unterwegs. Von daher ist ja dann. Ah, po ich kenne Popstar. Okay, die. Dann. Okay. Die sind dann ja dann doch, wo ich sage, okay, so erfolgreich sind die, dass ich sie kenne, das ist schon mal beeindruckend. Und anscheinend ist es ja wirklich eine Koryphäe der modernen Choreografie. Keine Ahnung, aber ich verstehe es nicht. Es ist nicht meine, also ist nicht meine Welt. Und ich habe ehrlicherweise die Welt des französischen Rugbys bis jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass sie die hohe Kunst dieser oder diese Art der hohen Kunst zu schätzen wissen.
Ich sag mal so, der durchschnittliche Rugby-Zuschauer ist ja dann doch wahrscheinlich eher vom einfachen Gemüt und hat so für so ja, moderne Choreografie vielleicht doch nicht so viel übrig. Da steht das Rugby-Spiel noch im Vordergrund.
Ich verstehe, dass man sich wieder ein bisschen von Konzerten abgewandt hat. Das verstehe ich schon. Weil man da ja dann doch nicht die ganz großen Acts gekriegt hat. Zumindest nicht beim zweiten, dritten Mal. Meine Black Eyed Peas ohne Fergie sind jetzt halt auch nicht so, wo ich sage. Ich bin heute Michelin, oder? Habe ich das falsch im
Ja, am
Hinterkopf?
Samstag, glaube ich. Am Samstag.
Am Samstag, ja.
Kann ich dann vom Terrasse meiner Freundin aus, die sind ja oben, so mit Blick auf Clermont, hört man das immer bei Konzerten. Das ist verrückt. Das ist verrückt.
Also, wünsche ich dir viel Spaß. Ich muss ehrlicherweise trotzdem sagen, dass ich denke, Black Eyed Peas ohne Fergie ist jetzt nicht unbedingt das ganz
Ja, vor
große
allen Dingen Black Eyed
Ereignis.
Peas, die waren irgendwie cool, da war ich noch in der Grundschule, das ist ja schon für mich irgendwie lange her. Also keine Ahnung.
Ja.
Das ist alles so. Ich glaube, ab dem Moment, wo man entweder in Brief oder in Clermont auf den Festivals auftritt, da weißt du, ja, so diese große Weltstar-Karriere, die, ich sag erstmal so, die neigt sich dem Ende. Oder ist sogar vielleicht schon zu Ende, ne? Das sind ja doch nicht die ganz großen
Ja.
Venues dann, die man noch spielt.
Das finde ich sehr, sehr fair. Von daher verstehe ich halt auch, dass man sagt, okay, bevor man jetzt irgendwie so ein Eck, nur ein Eck kriegt, wo man sagt, okay, also,
Aber Marc,
naja.
sorry, dass ich unterbreche. Warum holt man nicht so einen richtigen französischen Act, der im Rugby Frankreich bekannt ist? Francis Cabrel, du hockst hier dahin, nur mit seiner Gitarre. Ja, den alten Mann da, das Stadion bebt. Das ist ein Selbstläufer. Den kennt
Ja.
zwar außerhalb von Frankreich überhaupt niemand, aber ist egal. Das wäre Top-Stimmung.
Ich meine, sie haben es mit Kenji Girac hier auch probiert. Und wo ich da sage, okay, das war auch so eine Sache, wo ich gesagt hätte, okay, den kennt man in Frankreich, der spricht auch eine jüngere Zielgruppe an. Man will ja auch gar nicht so altbacken wirken. Ich glaube, das ist im Moment ja wahrscheinlich so dieses größte Problem, das Rugby image-technisch hat, dass man. Oder ich meine, sie entfernen sich ja schon sehr stark davon, das muss man ja auch fairnesshalber sagen, aber dass man so dieser altbackene Landsch- oder Dorfsport ist, davon will man sich ja weiter entfernen, image-technisch. Ich meine, die Top 14 ist davon ja schon ein gutes Stück weg. Ich finde es schwierig. Ich meine, da gäbe es sicherlich einige, wo man sagen könnte, okay, das sind große Namen in Frankreich.
Johnny ist ja leider schon tot,
Ja.
ne? Sonst hätte ich den in den Raum geworfen. Der hatte da das Füllalumid, sagen wir mal so.
Also, ich finde es schwierig, aber ich glaube am Ende, die LNR ist auch nicht mutig genug. Jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir trauen uns jetzt wirklich was und holen Metreguins oder so.
Das
Dass
wäre
du wirklich
eigentlich cool,
sagst, du
ja.
holst. Aber ich glaube, dafür sind sie nicht mutig genug. Dafür sind sie dann doch zu, wir wollen wirklich niemanden vom Kopf stoßen. Wir wollen
Ja,
was,
das
womit
könnte für
alle irgendwie.
einige Polemik, es könnte für einiges an Polemik sorgen. Sind
Ja,
wir
was wäre halt
ehrlich.
mein Statement? Ja, du, aber es zieht Leute an, die sonst nichts mit Rugby zu tun haben oder wenig mit Rugby zu tun haben, also Zielgruppen, die wenig mit Rugby zu tun haben. Und es wäre halt wirklich mal eine, wären halt wirklich mal Überschriften. Aber
Wahrscheinlich
naja,
aber auch
gut,
nicht
andere
billig.
Geschichte.
Kommen wir
Nee.
zum Finale der Frauen, weil das war ja auch. Das soll man auch nicht vergessen. Und das war in Biarritz für die Frauen aus Clermont jetzt nicht unbedingt um die Ecke. Und auch an einem Sonntag, das war jetzt auch nicht so top, weil ja, wenn man dann als Auswärtsfan hinreisen wollte oder musste, das dann am Montag, ne, wieder um 8 Uhr auf der Arbeit und dann aber nochmal 8 Stunden mit dem Auto fahren, ist kompliziert gewesen. Dementsprechend leider das Stadion in Biarritz auch nicht absolut voll. Du hast eine ja, Haupttribüne, die schön gefüllt war, ansonsten war es leider leer. Was mir gut gefallen hat, war die Übertragung. Die war. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen, Marc?
Ja,
Ja, das
die
war
Übertragung war
sehr gut.
gut. Es ist natürlich wie immer so dieses Traurige, dass eigentlich die Kameras auf der falschen Stadionseite sind. Weil die Übertragung passiert ja in den allermeisten Fällen immer von der Haupttribüne. Und was ist am besten gefüllt? Die Haupttribüne. Eigentlich musst du jede Übertragung von der anderen Stadionseite machen. Aber da hast du wahrscheinlich nicht die Anschlüsse. Da steht nicht der Übertragungswagen und. Ich finde, das ist. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde, das. Es gibt ja so ein bisschen zwei Lager aktuell dazu diesem Thema. Also es waren irgendwie offiziell waren es 5.500 Leute. Es gibt so ein bisschen zwei Lager. Die einen, die sagen, aber warum? Ja, traditionell wird das Top-14-Finale vom Finale der Crabo eröffnet. Oder Crabos, wie auch immer. Dialekt, welchen Dialekt man sich aussucht. Das ist, glaube ich, die U16.
Krabos ist U18.
U18. Das ist
Und U16
traditionell
wäre gut
das,
damit.
was. Ja, und. Also genau, also U18 ist es dann in jedem Fall, die traditionell das Vorspiel des Finals machen. Es gibt jetzt einige Stimmen, die gefordert haben, warum sollte das in Zukunft nicht das Finale der Frauen sein? Es gibt ein anderes Lager, zu dem ich mich ehrlicherweise selbst dazu zähle, die sagen, naja, aber dann ist es ja wieder nur ein Beiwerk des Herrenfinals. Also, das ist es ja nicht. Es ist ja sein eigenes Ding. Es soll sein eigenes Event sein. Und es kann ja auch in der Theorie sein eigenes Publikum anziehen. Jetzt kann man natürlich darüber reden, dass Biarritz nur die äußerste Ecke des französischen Festlands ist.
Für
Das ist
Bordeaux
nicht mal
natürlich
die
top.
größte
Das
Show.
ist 2 Stunden entfernt, aber
Ja.
für Clermont ist es eine Katastrophe. Du hast ja auch keine Flüge, du hast
Ja.
auch keine Zuganbindung. Also wir sind das damals alles privat geflogen, aber das ist eine, dafür ist die Kohle natürlich nicht da. Ne? Frauensport ist, sind wir ehrlich.
Und dazu war ja in Biarritz selbst noch ein Festival. sodass es nicht mal wirklich die größte Show in Biarritz selbst war. Jetzt kannst du nicht sagen, gutes Wetter hat auch nur seinen Faktor gespielt, aber ich bin ja persönlich der Meinung, es ist schon richtig, dass es sein eigenes Finale ist. Aber.
Und ich möchte auch noch was dazu sagen, weil ich bin auch der Überzeugung, dass das Niveau echt gut war. Zumindest technisch von Clermont fand ich es nicht gut. Also das war, da haben sie das Spiel locker gewinnen können, wahrscheinlich sogar müssen. Ja. Aber wie die verteidigt haben, das war echt beeindruckend und auch schnell. Also ich hätte gedacht, dass die Rucks langsamer sind, waren sie überhaupt nicht. Die haben halt technisch unsauber angegriffen, aber schnell, haben sich natürlich auf individuelle Klasse dann verlassen müssen. Aber ich wollte zwei Sachen sagen. Sorry, das erste Niveau wirklich gut, gerade Clermont extremst gut verteidigt, mit einem super Elan. Und das zweite, wir hatten dann auch so, war am Sonntag bei meinen Schwiegereltern und haben dann also alle am Tisch, wie man es so aus französischen Familien kennt. Und da gab es auch so eine große Diskussion, gucken wir jetzt das Spiel, gucken wir das Spiel nicht. Am Ende haben sich natürlich wie immer, die Frauen haben sich durchgesetzt, weil ich sag mal so, die wollten das Spiel dann gucken, haben wir alle das Spiel geguckt. Und da wurde wahrscheinlich auch der ein oder andere, der da am Anfang gedacht hat, was soll das denn jetzt hier, von eines Besseren belehrt. Das muss man wirklich so sagen.
Finde ich gut. Also das Spiel war wirklich gut. Bordeaux hat 22-10 gewonnen. Wie Toulouse auch, der vierte Titel in Folge. Für beide Seiten historisch. Bei der Frauensport, ich glaube, das ist halt auch, das unterschätzt man. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen, die letzten 10 Finale der ersten Liga der Frauen. Und vor 10 Jahren war Lille noch zweimal im Finale. Und also ein Verein, der jetzt mit dem Abstieg potenziell seine Existenz aufs Spiel setzt. Ich glaube, man unterschätzt, wie sehr sich der Frauenrugby oder die Liga der Frauen innerhalb kürzester Zeit wirklich weiterentwickelt hat. Ich bin ehrlicherweise, ich glaube, so ein Teilproblem ist, dass sie das Finale der Frauen aus diesem großen Finaltag der Frauen ausgelagert haben. Das, was natürlich in den letzten Jahren immer schön war, dass du eben gesagt hast, ja, aber es waren ja an dem Tag von allen Altersklassen, da waren ja Hunderte, vielleicht Tausende Mädchen mit ihren Familien da, die natürlich alle zum großen Finale auf die Tribüne gekommen sind. Bordeaux selbst war ja ausverkauft vor 2-3 Jahren. Bourgoin waren auch zumindest 2 Tribünen gefüllt. Und Biarritz war jetzt in der Hinsicht schon enttäuscht und ein Rückschritt. Und ich würde mir allerdings trotzdem wünschen, dass sie sich diesen Weg beibehalten und sagen, ey, Mann, das ist ja wie bei den Six Nations. Da sind ja andere Länder, ziehen ja jetzt da erst nach bei dem, was Frankreich seit Ewigkeiten macht, dass man eben sagt, es ist nicht, das muss nicht in der gleichen Stadt sein und vor Ort in einem kleineren Stadion. Die Frauen sind ihr eigenes Event, die U20 sind ihr eigenes Event und andere Länder muss man ja durch die Terminverschiebung so ein kleines bisschen dazu verschieben, dazu zwingen. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten und sagen, ey, nee, die Elite 1 oder Elite Ünen ist... ist ihr eigenes Ding.
AXA und das ist nicht kein Ün.
Entschuldigung, natürlich. Es ist kein Beiwerk, es ist nicht kein Beiwerk der Männer und findet da irgendwie im Vorfeld statt, sondern das ist ihr eigenes Ding und die spielen halt dann auch woanders. Und da muss einfach ein bisschen mehr Geld reinfließen, zu sagen, wir bewerben das, wir sorgen wirklich dafür, dass dieses Stadion voll ist und wenn wir die Tickets verschenken, ich meine, das hat Francais ja damals auch gemacht. Stade Francais, wenn sie ihre Spiele im Stade de France, ich kann mich erinnern, ich habe davon zwei mitbekommen, meine ich. Und da war es ja auch. Na, dann haben die eben halt einen 500-köpfigen Chor engagiert, der irgendwie einen Teil der Tribüne füllen kann. Und dann haben die jedes einzelne Kind in der Region eingeladen, das hinterher die Tribünen gefüllt hat.
Jede École de Rugby hat halt die Karten dann bekommen und dann konnten die halt dann, ne? Für 5 Euro oder so.
Und ich meine, bei Stade Francais kannst du diskutieren, aber ich denke ja auch bei den Frauen ist es eine Investition in die Zukunft zu sagen, die jungen Spielerinnen können sehen, wo sie mal hinkommen können. Auf das Feld eines vollen Stadions. Und so finde ich das ehrlicherweise von aller Qualität, die es auf dem Feld gab, mal abgesehen, ein wenig uninspirierend.
Ja, und das hat natürlich auch nicht geholfen, dass das am Sonntag im Süden Frankreich um eine Uhrzeit stattfindet, wo man nachher nicht mal nach Hause kommt. Paris ist einfach nochmal schlecht
Ja, klar.
angebunden. Das ist einfach so. Du kommst da nur nach Paris. Und das war's. Und nach Bordeaux halt, ne? Das war's aber.
Mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre
Nevers.
Montpellier.
Nevers, wir haben vier Tribünen, jetzt 12.000 Plätze, gut angebunden aus Clermont, aus Bordeaux, aus Paris. Eineinhalb Stunden ist man mit dem Zug da. Also, das ist Hammer. Kannst du mit dem Boot anreisen,
Du etwa.
wenn du möchtest.
Auch das ein Pitch, den ich unterstützen würde. Ich würde tendenziell aktuell zu. Also. Es ist halt irgendwie auch so ein kleines bisschen Rang und Namen, ne? Wenn du sagst, wo findet das Finale statt. Weißt du, es ist irgendwie.
Was soll das denn jetzt
Beim, ich
heißen?
glaube,
Wir
das.
haben den zweithöchsten Zuschauerschnitt der gesamten Pro de Deux. Hinter wann? Danach kommt direkt Nevers.
Es ist für mich so dieser. Es ist wie
Wir
bei,
haben so
wie bei Volleyball.
eine Universität hier. 3000 Studenten.
Volleyball-Bundesliga der Männer in Deutschland.
Ja.
Du hörst, Berlin ist dabei und Berlin ist Rekordmeister. Denkst, ja, cool. Gegen wen haben sie denn im Finale gewonnen? Ludwigsburg. Und jetzt
Das
da
ist irgendwo
denkst,
im
in
Norden, oder?
Ludwigshafen? Nee, ist es eben nicht. Das ist ein,
Okay.
das ist aber genau Teil des Problems, dass du eben sagst, ey, wir wissen nicht mal, die Leute wissen nicht mal, wo der Ort ist. Entschuldigung für alle Leute aus der
Du
Region, die
kannst
das
jetzt also nicht
natürlich
hier
wissen.
eine Wehr mit Ludwigsburg vergleichen, das verbitte ich mir.
Ich glaube, Ludwigsburg hat 100.000 Einwohner.
Ich habe von dieser Stadt noch nie
Ich
gehört.
meine. Aber das ist ja Teil des Problems. Und du sitzt da und denkst dir, ja, okay. Das lässt es halt irgendwie direkt irgendwie kleiner erscheinen, die ganze Liga. Und wenn du eben sagst, ja, das Finale findet in Buxtehude statt, sitzt ja auch dann und denkst, ah, okay, einen echten Ort haben sie nicht gefunden, oder
Das
was?
ist ja, das weiß ich aber immer, wo das ist. Das ist in der Nähe von Hamburg.
Ludwigsburg hat 93.000 Einwohner. Liegt in Baden-Württemberg. Elftgrößte Stadt Baden-Württembergs. Zusammen mit Kornwestheim. Was man natürlich auch kennt.
Ich sag mal so, die Nevers hätte 70.000 Einwohner. Also
Wirklich?
die Agglomeration 70.
Okay, ich werde dir ganz offen sagen, der Wehr war süß und schön, aber es hat sich nicht wie 70.000 Einwohner angefühlt.
Ja,
Was
siehst
auch
du?
eine positive Sache sein kann.
Muss nicht schlecht sein. Ja, sagen wir mal so, eine richtige Metropole sind wir noch nicht. Aber Nevers ist eine der wenigen Städte, die ein Bevölkerungswachstum verzeichnet. Also, ja, habt ihr wieder was gelernt hier, ihr Lieben.
Kompromissvorschlag Dijon. Ist die gleiche Region, haben ein großes Stadion, das gefüllt werden muss.
Limoges hätte ich auch zugelassen.
Das, wie
Limoges haben
heißt.
auch ein großes Stadion, was gefüllt werden muss, wo keiner
Stimmt
drin
auch.
spielt, oder?
Stimmt auch.
Und Limoges, das ist ja dann, ne, das ist ja, kennt man doch, oder?
Limoges kennt man, ist ja die französische Porzellanhochburg. Wenn ihr in Frankreich in einem Restaurant sitzt, stammen die Teller aller Wahrscheinlichkeit nach aus Limoges. Hat natürlich auch ein kleines bisschen Image-Schaden, die Stadt, muss man natürlich auch im Fairness sagen, aber auf europäischem Niveau zumindest im Basketball vertreten. Haben wir relativ groß Basketball, da warst du glaube ich sogar schon, oder?
Ja, die waren aber
Limoges
irgendwann pleite.
Basketball?
Ja, ich war einmal da und dann waren die aber pleite. Ja.
Tja.
Passiert
Der
den Besten.
Basketballverein von Pau ist wieder aufgestiegen, nach Jahren der Élan Bernais. Die bis Paris seine neue Halle gebaut hatte für Olympia, hatte der Élan Bernais in Pau tatsächlich die größte Sporthalle Frankreichs. Auch Fun Fact, man soll ja nicht sagen, dass man in diesem Podcast keine Dinge lernt.
Guck mal, was ihr alles schon gelernt habt. Kommen wir zum Newsblock, oder? Da haben wir auch noch ein paar Sachen zu verkünden, oder? Fangen wir mal mit einem deutschen
Ja,
Transfer
bleiben
an.
wir doch.
Oder willst du bei den Hallen weitermachen?
Ich hätte jetzt erstmal mit Pro weitergemacht, wo wir schon da sind,
Fairer
weil
Punkt.
sind zumindest sind kleinere Infrastruktur-News. Dort wird ja bis Oktober wahrscheinlich gerade das Oignacant, wie es so schön heißt, also das neue Leistungszentrum fertiggestellt. Und im Rahmen dessen hat der Bürgermeister verkündet, dass bis spätestens, allerspätestens 2032 die vierte Tribüne des Stade Hermont fertig gebaut sein soll. Im Rahmen dessen soll auch, wird auch überlegt, ob man die aktuelle Haupttribüne, was ja die nicht renovierte alte Tribüne ist, auch was Modernität und Umfang angeht, an die frisch renovierten, naja, frisch renovierten sind sie nicht mehr, an die anderen beiden Tribünen angleicht, dass man eben ein Stadion hat, das in allen vier Seiten gleich aussieht und natürlich das Ganze drumherum, Parkplätze, VIP-Logen und so weiter. Aber eben auch, dass man mit diesem Onyakon, mit dem Trainings- oder mit dem Leistungszentrum, wo auch eine neue Gastronomie für Fans reinkommt übrigens, wenn ihr in der Region seid, wobei man im Po generell sehr gut essen kann, meiner Erfahrung nach.
Kann man aber doch überall in Frankreich, Marc.
Ja, das stimmt. kommt immer ein bisschen darauf an, aber in sehr vielen Orten kann man sehr gut essen, sagen wir es so rum.
Ich würde sagen, im direkten Vergleich mit Deutschland hat Frankreich die Nase vorne, oder?
Also, ich sag's mal so, war letztes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beruflich und habe dort an der einen Dönerbude, die es dort gab, einen Döner bestellt. Diese Dönerbude hatte auch chinesische Nudeln, Gyros und Pizza im Angebot. Und sagen wir es mal so, es gab eine mittelschwere Lebensmittelvergiftung. Aber das ist vielleicht auch nur anekdotisch. Die Lektion sollte vielleicht auch eher sein, kein Essen bei Dönerbuden zu holen, die auch chinesische Nudeln im Angebot haben. Aber
das war der beste, das war der beste
Laden, wie gesagt, in dem Dorf. Das war der einzige Laden in dem Dorf. Kann man immer sehen, wie man möchte. Wie gesagt, in jedem Fall, Polen geht gut voran und da zumindest das Trainingszentrum bis Oktober fertig und sobald das fertig ist, macht man sich an den Ausbau des Stadions. Aber von da abgesehen haben wir tatsächlich ja drei News, was die deutschen Nationalspieler betreffen und ich hake einfach mal an der Stelle den einen ab, den er sehr bedingt mit unserem Podcast-Thema was zu tun hat und das ist Chris Hilsenbeck, der seine ganze Karriere in Frankreich verbracht hat oder fast seine ganze Karriere, denn er ist ja mittlerweile seit 2 Jahren, glaube ich, in der Major League Rugby bei den Chicago Hounds und ist am Wochenende mit ihnen Meister geworden. Hat 15 Punkte zum Sieg, zum 35-17 Sieg gegen die California Legion beigetragen. Herzlichen Glückwunsch nach Chicago.
Herzlichen Glückwunsch auch nach Ex, oder? Neustadt verlängert seinen Vertrag um ein Jahr. Ja. Nach dieser langen Nacken-Schulterverletzung ist es ja ein schönes Zeichen, dass er da seinen Vertrag verlängert bekommt. Ist ja jetzt auch, kommt langsam ins Rugby-Rentneralter, sagen wir mal so, langsam aber sicher. Hat aber als Prop natürlich noch die ein oder andere Saison vor sich, sagen wir mal so. Und auch Tim Menzel hat einen neuen, beziehungsweise alten Arbeitgeber wiedergefunden. Aber ja, nicht mehr als Spieler, sondern steht jetzt an der Seitenlinie und zwar als Teammanager von Valence Romain. Hat er eigentlich noch wahrscheinlich zumindest geplant, die Saison zu beenden. War als Spieler mit Niort ja erfolgreich, hat sich international gut gehalten, bis der Club dann kein Geld mehr hatte, aus der Traum. Und das dann wahrscheinlich auch das Karriereende von Tim Enzel.
Ja, also ich meine, es ist natürlich immer eine Möglichkeit, dass er, wie es andere Spieler auch tun, seine sportliche Karriere in der 5., 6., 7. Liga, 8. Liga, 9. Liga beendet, aber nicht mehr auf einem professionellen Niveau. Aber ich denke, das ist doch eine sehr spannende Aufgabe bei einem Verein, der sich ja generell neu aufgestellt hat oder aufstehen musste.
Wo wurde das verkündet, und, wenn ich fragen darf? Auf Instagram habe ich jetzt nichts gefunden.
Auf Instagram weiß ich nicht, ich habe es auf Twitter gesehen.
Okay.
Kann ich dir aber nachher nochmal, wenn ich es finde, nochmal schicken. Also auf Twitter wurde es in jedem Fall verkündet. Ich war ehrlicherweise auch der Meinung, dass Valence Romain einer der spannendsten Vereine aktuell in Frankreich ist. Haben wir ihr großes Stadionprojekt, also ist jetzt nicht so, dass der Verein groß Geld hat. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist der nächste neureiche Verein. Aber es ist eine relativ junge Spielgemeinschaft. Also sie fahren jetzt aktuell 10 Jahre. und haben aber trotzdem durchaus mit ihrem IT-Investor im Hintergrund jemanden, der bereit ist, für Projekte Geld zu geben. Wie gesagt, das neue Stadion ist einer der Punkte und das ist, glaube ich, für so einen Ort, der gar nicht so eine gigantische Rugby-Kultur hat, schon echt spannend und da bin ich sehr begeistert. Meine erste. Es besteht natürlich eine realistische Gefahr, dass man im Vergleich zum letzten Jahr wieder ein bisschen abfällt. Erste Playoff-Teilnahme überhaupt in der zweiten Liga. Ich denke mal, ob man das Niveau in der nächsten Saison nochmal halten kann, sei mal dahingestellt. Aber es bleibt ein spannendes Projekt und da führt gar kein Weg dran vorbei, denke ich, dass die in den nächsten Jahren sich zumindest im oberen Mittelfeld, wenn nicht sogar im oberen Drittel der Pro League etablieren werden.
Kann gut sein.
Etabliert als Marke ist natürlich auch Macron in Frankreich. Sie werden zeitnah oder haben vielleicht sogar schon Bordeaux verloren. Stattdessen gewinnen sie Castres dazu, die von nach 2, 3 Jahren bei Umbro, wie auch immer, ist eine englische Marke, dann wieder zu Macron wechselt. Umbro haben damit keinen französischen Verein mehr. Ich weiß nicht, wie es in England aussieht. Ich meine, in England haben sie noch einen Verein neben der englischen Nationalmannschaft. Aber ein Experiment, das sich nicht unbedingt bewährt hat. Experimentelle Marke in Frankreich bleibt aktuell dann noch Hummel, die, glaube ich, Agen auch wieder verlieren werden. Aber ja, Montpellier aktuell haben. Aber ob Hummel jemals eine echte Rugby-Marke wird, sei mal dahingestellt. Bayonne wechselt von Le Coq Sportif zu Nike. Le Coq Sportif wird sich sicherlich weiter aus dem Rugby-Markt zurückziehen. Eine Marke, die ja extrem unter Druck steht. Was schade ist, als historische französische Marke haben sich ja mit. Oder waren ja Olympia-Ausstatter oder Ausstatter des französischen Olympiateams hier 2023, haben sich kapazitätstechnisch und dann in Folge im Notfallmodus finanziell extrem übernommen. Und was der größte Erfolg werden sollte, wurde schließlich fast der Grund für die eigene Insolvenz. Sind aktuell wirklich dabei, in einer harten Konsolidierungsphase alles abzustoßen, was sie abstoßen können. Und für Bayonne ist der Wechsel zu Nike sicherlich aber auch fast ein Fortschritt. Also muss man auch sagen. Das kann man über die Girondins de Bordeaux nicht sagen. Ein Fußballverein, wie ihr sicherlich wisst, französischer Meister von 2009, meine ich. Immer mal wieder in den Nachrichten gewesen, sind ja in die vierte Liga zwangsabgestiegen geworden. Auch darüber haben wir geredet vor 2, 3 Jahren. Und waren jetzt am Montag vor der Kommission der DNACG, also der Finanzaufsicht. Es haben wohl 9 Millionen Euro gefehlt. Ja, generell eine schwierige Lage, haben den Aufstieg sportlich verpasst in die dritte Liga wiederholt, also zum zweiten Mal den Aufstieg in die dritte Liga verpasst. Und das, obwohl ihm der französische Fußballverband mehrfach extra Wege angeboten hat, um das Aushängestück dieser neuen Ligue 3 zu sein, die sie da angestoßen haben. Aber nachdem die Stadt sie dann doch überzeugt hatte, aus dem Saint-Germain, wo ja auch die Bordeaux-Frauen oder die Rugby-Frauen spielen, in das Grand Stade de Bordeaux wieder zurückzuziehen, beziehungsweise das mit der Atlantique, wo sie einen Zuschauerschnitt von immerhin von zwischen 8 und 11.000 Leuten hatten. Also gar nicht mal so schlecht, aber natürlich schlecht für so ein großes Stadion. Steht die Stadt jetzt natürlich wieder vor einem Punkt, dass sie sagen, ey, also vielleicht noch für den Kontext, die Stadt hat vorletztes Jahr, ist die Konzession von dieser Stadiongesellschaft ausgelaufen. Diese Firma wollte das Stadion nicht weiter managen, nicht behalten. Und die Stadt ist nun wieder allein verantwortlich für das Management des Stadions. Und das Stadion ist hochdefizitär. Also wirklich hochdefizitär. Wir reden hier von einem Minus von 12 bis 18 Millionen Euro im Jahr. Je nachdem. Also in den letzten beiden Jahren waren es zwischen 12 und 18 Millionen Euro, die das Stadion Minus gemacht hat. Und entsprechend wird natürlich auch der Druck auf die Stadt von der Stadt steigen, Bordeaux Bègles aus Chaban-Delmas in das große Stadion umzuziehen. Wir erinnern uns zum Beispiel, in Lyon war es ja so, dass die Stadt dem Lou 72 Millionen Euro, glaube ich, gezahlt hat. Sie haben 72 Millionen Euro gezahlt und das Stadion renoviert, damit sie in das Jalon umziehen. Weil sie hatten ja vorher ihr eigenes kleines Stadion mit 12.000 Plätzen in einem Randbezirk von Lyon, das dem Verein gehört hat, dem so wie das Gelände. Das haben sie abgekauft, das Gelände, haben zusätzlich 72 Millionen Euro an den Verein bezahlt und das Jalon renoviert. So gut wird der Deal für ÜBB nicht werden, oder es ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Stadt infolgedessen, dass die Girondins in die mindestens sechste Liga absteigen, zwangsabsteigen. Also sie sind von allen nationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Das heißt, bis runter in die National 3. Also wir haben die Ligue 1 und Ligue 2, wir haben die Ligue 3, die jetzt neu dazugekommen ist, und darunter die drei Niveaus der National. Das heißt, eigentlich sogar siebte Liga müssten sie runter. Entsprechend, wie gesagt, wird der Druck auf die Stadt steigen, ÜBB in das große Stadion zu bekommen. Öfter. Mindestens vielleicht auch dauerhaft. Hat man natürlich immer noch das Chaban-Delmas, das leer steht, aber Löcher musst du stopfen, wie sie kommen. Ne? Vielleicht, um mal bei Investoren und Geld zu bleiben, eine zumindest aus meiner Sicht sehr positive Nachricht. Der Racing Club Narbonne hat einen neuen Investor, Florian Sotoka, Stürmer von Arcelans, mit 250, nee, 230 Einsätzen mittlerweile für den Arcelans in erster Liga und Champions League und Europa League und Pokalsieger in der vergangenen Saison, hat in den Verein investiert und gehört jetzt zu den Aktionären. Und ich finde es sehr, sehr
Weiß man
schön,
wie
nicht nur weil
viel?
er aus Narbonne kommt. Es gibt Gerüchte, die ich aber an der Stelle nicht verifizieren kann. Also
Hau mal raus.
meine Kontakte reichen. Naja, wir reden von 200 bis 400.000 Euro, meines Wissens nach.
Okay.
Was viel Geld ist, aber sicherlich auch kein Geld, das den gigantischen Unterschied machen wird.
Kannst du drei, vier Spieler davon bezahlen? Mehr auch nicht.
Ja. Aber du, es ist Narbonne nimmt, was man kriegen kann. Ja? Und ich finde es natürlich auch ein bisschen, also auf der anderen Seite muss ich natürlich auch ein bisschen sagen, es gibt natürlich immer diese politische Komponente dazu. Wir reden von jemandem, der ja aus Narbonne kommt, aber eben als Fußballspieler nicht in dieser Rugby-Welt tief verankert ist, der den Verein verfolgt und mitfiebert und Fan ist, aber eben nicht in dieser auf dieser politischen Ebene so tief in diese Strukturen verwurzelt ist, sondern vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinbringt und ein bisschen dieses eigene Süppchen aufbricht, in das man da die letzten Jahrzehnte gekocht hat. Recht, also das denke ich schon recht positiv. Nicht ganz so positiv sind die Nachrichten aus dem Verein von Salon de Provence. Den Ort kennt der ein oder andere vielleicht, weil kennst du, weiß gar nicht, wie er auf Französisch hieß, Willkommen bei den Stieß?
Sagt mir gar nichts.
War ein Film, damals der große Durchbruch von Danny Boone. Weiß nicht, ob der mittlerweile wieder einen neuen Durchbruch bräuchte. Ja, in jedem Fall war das dort das Paradies, das Südparadies, aus dem dieser Postbeamte in den hohen Norden nach Lille und Lens versetzt wurde. Ansonsten, glaube ich, kennen wir den Ort gar nicht so groß, aber dort. Ja, mir fehlt. Ich bin gar nicht so richtig sicher, was das richtige Wort ist, weil es ist. Also Skandal ist es nicht, wurde mal als Skandal bezeichnet. Es ist kein Skandal, es ist ein schwerwiegender Vorwurf eines Verbrechens. Das muss man einfach so sagen, dass mehrere Mitglieder der Herrenteams Kameras in den Duschen der Frauen platziert haben sollen und dort mitgefilmt haben sollen. Das B-Team des F3-Teams spielt jetzt am Wochenende um den Titel. Dort könnten auch diese Leute auf dem Platz stehen. Und bin sehr froh darüber, dass es groß berichtet wird. Ich bin natürlich, wäre mir natürlich viel schöner, wenn es gar nicht erst passieren würde.
Ja, komplett verrückt.
Weil es ist schon also unglaublich, dass es Menschen gibt, die sowas tatsächlich tun. Einfach, also, weil es berechtigterweise und richtigerweise große Nachrichten waren und sind, hätte es sich falsch angefunden, das hier nicht mit zu erwähnen und nicht mit aufzunehmen. Aktuell gibt es aber nicht viel mehr dazu zu sagen, außer dass es natürlich, wie gesagt, schändliches Verhalten ist. Und eine Nachricht, die aktuell mehr Gerücht als Nachricht ist, ist die Reform der europäischen Wettbewerber ab der übernächsten Saison. Es ist die Rede davon, dass es ab dem, dass man direkt ab dem Champions Cup mit 16 Teams, also 5 Teams aus allen, aus den drei professionellen Ligen plus den Sieger des Challenge Cups, sind wir bei 16 Teams und dort startet es dann direkt mit dem Achtelfinale in Knockouts, beziehungsweise soll es für Achtel- und Viertelfinale Hin- und Rückspiele geben und kompensiert werden diese, wird dieser Wegfall von Teams durch einen dritten europäischen Wettbewerb. Man verschiebt natürlich das Problem ein kleines bisschen, aber der Challenge Cup wird aufgewertet. Ich meine, ich habe natürlich auch ein persönliches Interesse daran als Fan von der Bonn, dass der European Shield groß zelebriert wird. Immerhin war man Finalist gegen London Irish damals. 2006, 2008,
Ewig, ja.
weiß nicht genau. Aber ja, der European Shield könnte zurückkommen als drittes europäisches Niveau. Ich finde es ehrlicherweise nicht den richtigen Schritt, weil man das Problem eines irrelevanten europäischen Wettbewerbs damit immer noch hat. Persönlich wird noch weitere Teams, also ich würde würd den Champions Cup auf startet im Viertelfinale, hab weniger Teams. Startet im Challenge Cup im Viertelfinale und dann hast du zwei europäische Wettbewerbe, die wirklich was wert sind. Weil so bleibt ja das Problem bestehen, dass du europäische Wettbewerbe hast, für die du dich qualifizierst, indem du aufsteigst oder eins von 20 Spielen in der Saison
Nicht
gewinnst.
absteigst.
Ja. Und oft auch nur, weil es gar nicht möglich ist. Und das kann es halt irgendwo, also wirklich. Für einen hochwertigen europäischen Wettbewerb spricht das natürlich nicht. Und damit verschiebt man das Problem natürlich nur. Aber ansonsten finde ich es natürlich generell schön, dass der Champions Cup gestärkt werden soll, dass der Challenge Cup gestärkt werden soll. Dass man das ein bisschen verdichtet. Aber aktuell, wie gesagt, also es ist mehr als ein Gerücht, weil das ja ein Thema ist, das schon seit einer Weile kursiert und auch das mittlerweile einige verschiedene Quellen bestätigen. Das, was noch ein bisschen heißer diskutiert wird, ist, ob die südafrikanischen Teams Teil des Ganzen sein werden. Das ist ein größeres Thema, weil der Wasaru, der Verband eigentlich sagt, nee, wollen wir nicht. Wie nennt man das in Südafrika? Sind das Franchises, Regionen?
Franchises.
Die wollen das eigentlich schon. Die sagen schon, dass sie da teilnehmen wollen. Aber da hängt es natürlich an den finanziellen Mitteln des Verbandes, eben die doch sehr hohen Transportkosten zu tragen und zu unterstützen. Das haben sie in den letzten Jahren eben nicht gemacht. Also dass es eben dazu kam, dass die Teams zu ihren Champions Cup-Spielen teilweise zweite Klasse geflogen sind. Was natürlich bei der Reisedistanz nicht unbedingt performance-steigernd sein dürfte. Aber da hängt es an einigen Stellen, dazu kann man aktuell weniger sagen, aber zumindest die Reform würde ich jetzt erstmal von meinem Kenntnisstand als, sagen wir mal, 80% beschlossen ansehen. Ich glaube, da
Ja,
gibt
aber
es noch um
eigentlich ganz
Details.
gut. Ich meine, was ich ganz gut fände, wenn man vielleicht dann auch in diesen dritten europäischen Wettbewerb den deutschen Meister zum Beispiel eingliedert, dass man das vielleicht dann auch so aufbaut, dass man versucht, den polnischen, den deutschen, den niederländischen Meister einzubauen, um dann einfach nochmal, wir haben es ja öfter schon angesprochen, diesen Rugby-Kuchen ein bisschen erweitert, dass es nicht immer die gleichen Nationen sind, die abgebildet werden. Und ich glaube, dann hätten eigentlich alle was davon. Dann hätten wir in der Spitze mehr Performance und wir hatten halt in der Breite einfach mehr Teams, die ja dabei sind, mehr Zuschauer. Und dann hätte es, glaube ich, auch diesen Begriff europäischen Wettbewerb auch verdient, weil Stand jetzt ist es halt einfach nur die Six Nations Nationen, die mit den Südafrikanern gegeneinander spielen. Und kein Europapokal.
Ich glaube, es wird dann auch wirklich an den Teams hängen, die da mitspielen, auch wirklich das dann ernst zu nehmen und zu respektieren. Und ich meine jetzt gar nicht mal im Sinne von, sie schicken nicht das zweite Team, das können sie ja meinetwegen. Ich glaube auch, wenn es nicht die ganz großen Namen sind oder nur ein, zwei große Namen sind und da trotzdem irgendwie in La Rochelle, vielleicht wird es in der nächsten Saison Toulon, ne? Toulon wäre jetzt im Challenge Cup. Wenn der Toulon kommt und sagen wir mal gar nicht mal mit ein, zwei großen Namen, nicht mit allen, aber vielleicht mit ein, zwei und der Rest des U23 irgendwo antritt, das macht ja trotzdem was her. Das Problem war ja in der Vergangenheit eher, als die kleineren Teams mit dabei waren. Es gibt so diese eine Geschichte, die sehr, sehr bezeichnend ist, Mestre Français tatsächlich. Die sollten gegen die Timișoara Saracens spielen oder Timișoara. Mein Rumänisch ist nicht sonderlich gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wo dann eben dieser Fall war, dass die Rumänen gesagt haben: Ey, da wo ihr zu uns kommen sollt, aktuell ist bei uns Winter, also Schneezeit, wollen wir nicht hin und also Heim- und Auswärtsspiel einfach tauschen. Woraufhin Stade Français gesagt hat: Non, 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 das gehört zu den Dingen, die wir nicht tun. Das ist euer Problem. Und dann ja angereist sind und festgestellt haben, ja, also der Platz ist ja nicht bespielbar, also da können wir nicht spielen, dann müssen wir wieder nach Hause fahren. Und sich im Nachhinein herausstellt, dass sie nicht mal ein Hotel gebucht haben und sie wussten, dass sie nur ankommen und wieder abreisen. Und also das ist dann eben dieses Thema von, also sie dürfen halt nicht irgendwie, diese großen Vereine dürfen halt nicht sagen, ja, also wir respektieren das gar nicht, sondern ja, die Brussels Delta sind vielleicht nicht ein Gegner, wo man sagt, da müssen sie mit dem ersten Team hin. Es sind nicht die Newport Grand Dragons, gegen die man verliert. Sondern könnt schon eine zweite Mannschaft hinschicken, aber ihr müsst auch antreten, ihr müsst spielen, ihr müsst vor Ort und präsent sein und vielleicht eben auch sagen, okay, es geht gar nicht mal so sehr um das Ergebnis, sondern um Autogrammstunden, um irgendwie
Einfach den
Fannähe.
Sport groß zu machen. Seine Popularität auf andere abstrahlen zu lassen.
Das ist ja auch für die Vereine eigentlich cool zu sagen, ey, wir können uns hier einen Markt präsentieren, der für uns bis jetzt oder für den französischen globalen Rugby, europäischen Rugby, unerschlossenes Gebiet ist. Du kannst vor Ort sein und der Verein der polnischen Rugby-Fans werden. Du kannst der Verein der belgischen Rugby-Fans werden. Du kannst der Verein aus dem sich aus irgendeinem Grund die Schweizer Rugby-Fans vereinen, um jetzt mal ganz wild zu sprechen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Chance, die viele Vereine aktuell gar nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, da sind halt andere Sportarten halt einfach viel, viel weiter, zu sagen, ey, wir verlegen wirklich Spiele in diese Länder. Wir haben Fan-Outreach. Ich meine, wir haben damals darüber geredet, oder damals in der Tagesschau wurde darüber geredet, dass die deutschen Fußballvereine alle Büros in China aufgemacht haben. Einfach um irgendwie vor Ort zu sein und die Fans ansprechen zu können und ja, am Ende hat es nicht funktioniert, das ist eine andere Geschichte, aber davon reden wir nicht mal. Wir reden davon, seid vor Ort, seid präsent, bringt zwei, drei Trikots mit, die ihr an Kinder verschenken könnt, gebt eine Autogrammstunde und seid darauf vorbereitet, dass bei eurem nächsten Heimspiel vielleicht fünf Leute mehr da sind, die Tschechisch sprechen.
Win-win-Situation. Amen.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
In diesem
Oder hast du noch
Sinne,
was?
ja, ich kann dir, Marc, nur ein wunderschönes, ja, Ende der Woche wünschen. Komm gut ins Wochenende. Du hast ja privat jetzt einiges vor bezüglich auch Rugby, sag ich mal so, Trainerausbildung, etc. Wenn ich das so richtig wiedergegeben habe, dementsprechend wünsche ich dir viel Erfolg. Und euch Zuhörenden wünsche ich das ebenso. Sagen wir mal.
Erholt euch gut vom Ausnahmewochenende und ja, ich habe irgendwie gehört, internationaler Rugby fängt an, aber da kann ich nicht wirklich mitreden.
Super Saturday!
Sollte die Möglichkeit bestehen, nutzt das Wochenende doch gerne Rugby zu schauen. So oder so. Ne, wie gesagt, werden wir nächste Woche über alles reden, was so ansteht. Und ja, wie du gerade eben gut gesagt hast, ciao. Ciao, Kakao. Habt ein schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.